Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas,
Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei.
Herzlich willkommen zu Bildung in Thüringen hier auf Radio Frei mit Michael Kummer und Richard Schäfer. Letzte Ferienwoche, letzte Ferientage und die Ferien zeigen sich trüb und nass und feucht und die Kinder werden vielleicht froh sein, wieder in die Schule gehen zu dürfen.
Ja, mal sehen.
Mal sehen. Wir haben eine Reihe von Themen vorbereitet. Im ersten Teil soll es um aktuelle Themen der Bildungspolitik gehen. Und da hat die GEW Thüringen etwas Großes vor. Sie möchte oder sie will mit einem Rechtsfall vor das Bundesverfassungsgericht gehen. Warum, wieso, weshalb, klären wir im Verlauf der Sendung. Und im zweiten Teil wollen wir uns ganz intensiv mit Fragen der Hochschuldemokratie beschäftigen. Was tut sich an Hochschulen? Was wird zurzeit geändert? Wie ist das Hochschuljahr angelaufen? Dazu haben wir eine Reihe von Interviews geführt und die werden wir Ihnen dann vorspielen. Und wir fangen an mit einem Thema. Michael, ein Spruch, ein Lehrerspruch.
Ja, wir haben uns ja vorgenommen, wir wollen auch immer mal ein bisschen unterhalten in der Sendung. Es soll nicht nur so trocken sein und wir hatten das schon mal gemacht, eine Zeit lang mit Lehrerwitzen oder Schülerwitzen. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen recherchiert nach schönen Lehrersprüchen. Also Schüler haben aufgeschrieben, was hat ihr Lehrer Lustiges oder Markantes gesagt, und da möchte ich gern einen vortragen, der mir besonders gut gefällt. Carmen nervt im Unterricht wieder einmal. Der Lehrer sagt, wenn du jetzt nicht still bist, dann jage ich dich den Baum hinauf. Sagt Carmen, sieh mich, ich lache mich tot. Sagt der Lehrer, damit wäre das Problem auch schon mal gelöst.
Oh, bitter. Bitterböse. Bitterböse.
Gut, da kann man dann verstehen, warum die Schüler sich nicht freuen auf die Schule. Meine Tochter hat gerade das Pech, die ist, um das mal zu erzählen, die hat sich auf 2 Wochen Ferien gefreut. Jetzt ist in der Kur in Sachsen-Anhalt. Schule hat schon wieder begonnen, auch in der Kur.
Oh, die Ärmste.
Ja, hat das nur eine Woche gehabt.
Vom Regen in die Traufe gekommen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Ja, vielleicht machen wir erstmal eine kleine Musik. Wenn Sie Fragen haben, können Sie natürlich anrufen. 737-4x8 ist die Nummer hier im Studio und die Musik kommt jetzt von den Crumb Snatchers.
Okay. Ja. We'll be right back.
Frankfurt zu hören auf 96,2 MHz auf Radio Frei.
Und wir machen weiter mit einer Pressemitteilung, die heute aus der GEW, aus den GEW-Büros kam. GEW Thüringen zieht vor das Bundesverfassungsgericht. Ein Riesenschritt, den die kleine Gewerkschaft da tut. Was ist der Inhalt, was ist der Hintergrund, Micha?
Ja, so klein ist sie nicht, ist die größte Bildungsgewerkschaft in Thüringen, wie du ja selber weißt. Also die GEW Thüringen zieht vor das Bundesverfassungsgericht mit einer Beschwerde. Und worum geht's? Seit ungefähr 5 Jahren streitet sich die Gewerkschaft im Auftrag ihrer Mitglieder. Das macht die ja nicht, macht die Gewerkschaft ja nie von alleine, die Mitarbeiter oder Juristinnen dort, sondern im Auftrag eines oder mehrerer Mitglieder streiten die sich um die Bezahlung bzw. Besoldung der Fachleiter. Hat aber ganz große Auswirkungen, wenn dieses Verfahren gewonnen werden sollte. So, worum geht's da? Fachleiter, das sind diejenigen, die die Lehramtsanwärter ausbilden an den Studienseminaren. Und die werden seit 2011 im Gegensatz zu allen anderen Bundesländern, alle anderen 15 Bundesländer machen das weiterhin. Die kriegen die Fachleiter, die werden in eine andere Besoldungsgruppe eingestuft, wenn sie Beamte sind, beziehungsweise wenn sie angestellt sind, in eine andere Entgeltgruppe, also eine höhere, und die bekommen dort deutlich mehr Geld, als wenn sie nur den normalen Lehrerjob machen würden. Das ist damit begründet, dass sie sich aufwendig haben qualifizieren müssen und dass die Arbeit eben auch viel umfangreicher und verantwortungsvoller ist als, sag mal, in Erwachsene ranzubilden zu neuen Lehrern ist einfach verantwortungsvoller oder schwieriger, sagen wir mal so, als in der Grundschule beispielsweise. So, und weil das so ist, gibt es eben diese Begründung, andere Qualifikation, andere Tätigkeit heißt höhere Eingruppierung oder höhere Besoldungsgruppe. Und das hat Thüringen 2011 abgeschafft. Die zahlen denen nur noch so eine pauschale Zulage in Höhe von 219 Euro brutto. Da kommt netto nicht bei viel bei rum. Und wenn die eben keinen Lehramtsanwärter haben, weil zum Beispiel in dem einen Jahr fehlt einer in Mathe oder in Deutsch und der Fachleiter Mathe oder Deutsch hat eben keinen zu betreuen, dann kriegt er das auch nicht. Obwohl er sich dafür qualifiziert hat, obwohl er dafür seine Freizeit geopfert hat zum Teil und so weiter. Und das ist seit 2011 so, und dagegen klagt die GEW und das Land sagt, nee, das ist alles rechtens. Ne? Wohlgemerkt machen das alle anderen Bundesländer anders.
Um das nochmal zu verstehen, das war in der Regierungszeit von Christoph Matschi als Bildungsminister.
Ja.
Und die jetzige Regierung steht im Prinzip dahinter und sagt, okay, das ist so.
Die jetzige Regierung hat das Problem, dass die Finanzministerin die Bildungspolitik macht. Das heißt, die hat überhaupt kein Interesse daran, an diese Regelung wieder zurückzudrehen, weil es eben Geld kosten würde. Problem ist aber, es ist nicht nur ein privates, persönliches Problem der Fachleiter, dass die unangemessen bezahlt werden, nämlich zu niedrig, sondern das ist ein Problem, dass das Land Thüringen hat und das Schulsystem. Wir brauchen ganz viele Lehramtsanwärter, weil ganz viele, das Thema haben wir in fast jeder Sendung, ganz viele Lehrer gehen jetzt in Rente oder in Pension. Also brauchen wir viel Nachwuchs. Da muss man viel Nachwuchs ausbilden. Ich finde aber als Land Thüringen nicht genügend Fachleiter, die das machen wollen. Warum? Weil diese pauschale Zusatzzulage, die sie da bekommen, eben viel zu niedrig ist. Es ist kein Anreiz für die Leute, sich diesen Stress auszusetzen. Das heißt, ich habe zu wenig Fachleiter, habe ich zu wenig Lehramtsanwärter, habe ich zum Schluss zu wenig Lehrer im System. Das ist kurzfristig mit Sicherheit was gespart. Mittel- und langfristig ist das ehrlich gesagt nicht so klug.
Und es ist auch langfristig, hat man weitere Leute, die vielleicht sich für diese Tätigkeit interessieren, verprellt, sagen, lohnt nicht.
Genau, genau. Und dagegen hat die GEW geklagt. Das ist bis vors Oberverwaltungsgericht in Thüringen gegangen. Und in dem ersten Verfahren hat die GEW dort auch verloren. Die haben das bestätigt, das könne der Dienstherr so machen. Und dagegen wollte die GEW auch Beschwerde einlegen, und das ist nicht zugelassen worden. Und weil das nicht zugelassen wurde, dagegen ist, und es muss aber zugelassen werden, aus unserer Rechtserfassung heraus, dagegen haben wir jetzt Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Das heißt, die Juristinnen haben das gemacht in Kooperation mit einem renommierten Rechtsanwalt Wiese hier aus Erfurt. Der hat auch verlauten lassen, wenn das gewonnen werden sollte, da werden nochmal sozusagen, das betrifft dann eben nicht nur die Fachleiter, sondern generell betrifft das, sag mal, das Verhältnis von und den Spielraum, den der Thüringer Gesetzgeber hat, und wie er verfassungsgemäß auch in der Bezahlung vorgehen muss. Und das betrifft natürlich alle Angestelltengruppen im öffentlichen Dienst. Ob das Polizisten sind oder andere Lehrer oder wie auch immer.
Also eine Beschwerde mit weitreichenden Folgen, so sie denn durchgeht.
Ja.
Und wir wissen aus den Erfahrungen vorangegangener Beschwerden, Klagen und anderer Dinge, die über das Land Thüringen hinausgehen, dass da also auch große Zeitabschnitte in Kauf genommen werden müssen.
So ist es. Also wie gesagt, das läuft ja seit 2011 schon, muss man sich mal überlegen. Und ja, das Bundesverfassungsgericht hat jetzt auch wiederum Zeit, über die Beschwerde nachzudenken, ob das angenommen wird oder nicht und wie es dann ausgeurteilt wird. Nächstes Jahr, vielleicht übernächstes Jahr wird da sicherlich was kommen und dann werden wir schlauer sein. Aber dem Fachleiter geht das Geld letztendlich natürlich nicht verloren, sondern zum Tag der Antragstellung oder der Klageerhebung bis zum Urteil wird dann eben noch nachgezahlt.
Also diese Klage nicht zu tun, wäre auf jeden Fall der größere Fehler. Ob es am Ende so kommt, wie die GEW sich wünscht, ist die andere Seite. Ja. Aber es wäre zumindest erstmal ein Schritt, um mit den anderen Bundesländern gleichzuziehen und dort ähnliche Bedingungen für die Fachleiter zu schaffen, wie in Baden-Württemberg, Hessen oder Rheinland-Pfalz.
Richtig. Wenn du jetzt sagst, das ist kein Fehler, dann wäre ein Fehler, das nicht zu tun. Wir machen das, was, also die Mitglieder bezahlen ihren Beitrag und ja. Wenn die dieses oder jenes Rechtsproblem haben, dann wird das angefasst von uns. Das ist Aufgabe von Gewerkschaft.
Okay, und da wir das jetzt nur so streifen können, wer also sich genauer informieren will zu den Hintergründen und auch zu den Varianten, die dort dargestellt werden, der kann sich auf der Internetseite der GEW Thüringen www.gew-thüringen.de die vollständige Pressemitteilung dort ansehen und dort vielleicht auch Fragen stellen, ob es ihn betrifft. Also diese Nachricht oder diese Information geht jetzt erstmal an alle Fachleiter hier in Thüringen, dass also dort etwas angeregt wird, dass hier etwas getan wird. Wir machen erstmal weiter mit Musik und die kommt jetzt von Erizo.
De no lograr destino, es un buen sonido donde debo armonizar para poder seguir. Y aquí me tienes, descanso y confundido en el desierto. Busco apagar mi sed para mirar es una luna que se mece, tratando de dormirme. Un rayo me alcanza despertando realidad y haciéndome seguir, mirando al frente. Al horizonte, nunca hacia atrás, mirando al frente, nunca al pasado, al horizonte, nunca hacia atrás, ya no sé hacia dónde deben mis pies caminar, ya olvidé si mis pasos dejaron huella en el mar. En la distancia, un ave deja el nido, abre sus alas y alza su vuelo al sol. Lleva en su frente amor de nombre, como apellido se llama libertad. Su frente, amor de nombre, como apellido, se llama libertad. Ya no puedo esperar más para encontrarme contigo en mis palabras.
pinta en tu frente la señal de verdad. Mirando al frente, nunca al pasado, al horizonte, nunca hacia atrás. Pinta en tu frente, señal del siempre, escribe el nombre de vida en tu vida. De vida, 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 de vida en tu mirar. De vida, de vida, de vida, de vida, de vida. De vida de verdad, de vida 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 en tu mirar, de vida 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 de verdad.
Im offenen Kanal Jena am 2. und 4. Sonntag im Monat ab 16 Uhr.
Unter dem Motto Liebe die Vielfalt finden die Hirschfeldtage vom Ende Oktober bis Mitte Dezember 2016 in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen statt. Nach erfolgreichen Events in Berlin und Nordrhein-Westfalen finden die Hirschfeldtage damit bereits zum dritten Mal statt, mit zum ersten Mal allerdings in den neuen Bundesländern. Mit einem vielfältigen Veranstaltungsangebot erinnern sie an den Sexualforscher und Mitbegründer der ersten deutschen homosexuellen Bewegung, Dr. Magnus Hirschfeld, und greifen zeitgeschichtliche sowie aktuelle Themen rund um Lebenswelten von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen und queeren Menschen auf. Und da
hast du schön vorgelesen.
Hat sich die GEW Thüringen mit eingeklinkt in diese Themen, weil ja auch innerhalb der Gewerkschaften das Thema Homosexualität und Lesben und Schwule eine wichtige Rolle spielt. Es gibt also auch Gewerkschaftsgruppen homosexueller Beschäftigter, homosexueller Lehrkräfte, die also auch regelmäßig ihre Tagung machen und über ihre Aktivitäten, ihre gewerkschaftlichen Aktivitäten berichten. Das nur mal zur Einleitung und zurück zu den Hirschfeldtagen. Michael, was können denn die Bürgerinnen und Bürger hier in Thüringen erwarten von diesen Tagen? Was gibt es da an Veranstaltungen? Denn es ist ja ein langer Zeitraum von Ende Oktober bis Mitte Dezember, der mit diesen Themen gefüllt wird. Wo gibt es diese Veranstaltungen und was wird angeboten?
Mhm. Also als erstes, es ist eine unheimliche Bandbreite an Veranstaltungen. Es gibt Lesungen, es gibt Vorträge, Workshops etc. Wenn man, ich kann jetzt nur eine kleine Auswahl von dem, was hier in Thüringen stattfinden wird, kurz vorstellen. Wenn man sich prinzipiell erkundigen will, dann schaut man mal auf die Seite MH, also Magnus Hirschfeld, mh-stiftung.de. Dort findet man das alles. In Thüringen findet ein großer, also für die diesjährigen Hirschfeldtage, der Eröffnungsfestakt statt. Das steht unter der Schirmherrschaft von Bodo Ramelow. Und das findet am 5. November statt im Theater in Erfurt, und zwar um 18 Uhr. Eintritt ist da kostenlos, da kann jeder hin, man muss sich nur vorher anmelden, namentlich. Das findet man alles dann auf dieser Seite mh- Jetzt hast du weggemacht.
Wir werden auch
mh-stiftung.de.
Ja.
So, das ist also dieser Festakt, da gibt es auch noch freie Plätze. Ich kann da nur empfehlen, hinzukommen. Das wird wirklich eine gute und tolle Veranstaltung. Was wir als Gewerkschaft mit aktiv unterstützen, ist, also wir haben jetzt nicht die Schwulen- oder die Lesbengruppe bei uns, sondern die nennen sich bei uns Diversity, also Vielfalt. Und darum geht es, Vielfalt auch im Arbeitsleben und die Akzeptanz dessen und so weiter. Und da ist eben, sind geschlechtliche oder sexuelle Identitäten und Präferenzen ist ein Thema, aber nicht alles. Und aus dieser Gruppe heraus unterstützen wir das und unter anderem mit der Veranstaltung Gewerkschaften, Diversität, Leben, Kämpfe verbinden, Gewerkschaften und LGBTIQ, das sind die ganzen sexuellen, geschlechtlichen Identitäten und Präferenzen. Das findet zum Beispiel am 8. November statt im Café Duktig um 19.30 Uhr, da wird ein Film gezeigt, wo es um Gewerkschaftsbewegungen und Schwule geht, spielt in Schottland oder Irland. Ist ein toller Film, habe ich schon gesehen, wird danach noch eingebettet, zeithistorisch. Man wird darüber diskutieren. Das ist zum Beispiel eine Veranstaltung, die ich sehr empfehlen kann. Den Öffnungsfestakt hatte ich schon erzählt. Dann gibt es auch im Café Duktig am 25. November 19 Uhr gibt es einen Vortrag zum Thema Lesben im Visier der Staatssicherheit. Also wer zeithistorisch unterwegs ist und wen das interessiert, kann dort gerne hinkommen. Und wir bei uns im Haus der Gewerkschaft bieten an, am 25.11., da findet ein Workshop statt. Und zwar geht es da um Sexualpädagogik. Wir sind ja, die Bildungsgewerkschaft hat also was mit einem bildungs- oder pädagogischen Thema zu tun. Da kommt ein Dozent aus Berlin, der erzählt etwas darüber, was ist Sexualpädagogik überhaupt, für welche Altersgruppe ist was geeignet, was macht man da lieber nicht, was macht man, welche Kämpfe werden da im Moment ausgefochten, von welcher Seite, politischen Seite aus wird das kritisiert oder befördert. Also da findet ein Workshop statt, den ich auch nur sehr empfehlen kann.
Und es werden natürlich nicht nur Veranstaltungen hier in Erfurt stattfinden, sondern auch in Weimar, Jena, Apolda. Jede Menge, da muss man also sich ein bisschen informieren. Und vielleicht haben wir Gelegenheit, hier in der Sendung Bildung in Thüringen den einen oder anderen Referenten zu diesem Thema mal hier ans Mikrofon zu holen. Das wäre eine tolle Sache. Ja. Also wie gesagt, die Hirschfeld-Tage hier in Thüringen werden also ab Ende Oktober hier beginnen und es geht also um die Frage Sexualpädagogik, Sexualerziehung und viele andere Themen. Das Motto ist Liebe, die Vielfalt. Und damit beenden wir erstmal diesen Teil und wir machen nach den nächsten Musikbeiträgen weiter mit der Frage Demokratie an Hochschulen.
I'm sand like a rapture.
Bildung in Thüringen.
Sie können die Sendung nachträglich hören in der Wochenaudiothek auf der Internetseite von Radio Frei, www.radio-frei.de, und als Podcast auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, www.gew-thüringen.de. Wir machen weiter mit den Themen aus dem Bereich Hochschule, und da geht es zunächst einmal um die Lehrbeauftragten. An jeder Hochschule gibt es zahlreiche Menschen, die Lehrveranstaltungen durchführen. Außer Professorinnen und Professoren, unter anderem auch wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterinnen, Lehrkräfte für besondere Aufgaben, außerdem Junior- und Vertretungsprofessorinnen, außerplanmäßige Professorinnen, manchmal halten sogar wissenschaftliche Hilfskräfte Lehrveranstaltungen. Gegenwärtig geht die Diskussion um die Lehrbeauftragten, und zu diesen Beschäftigten an Hochschulen habe ich einige Pressemitteilungen herausgesucht, die sich mit der Situation dieser Lehrbeauftragten beschäftigen. Da schreibt die FAZ am 13. Oktober 2016: Prekariat der Lehre, Hungerlöhne an Hochschulen. Zitat: Externe Lehrbeauftragte schultern an deutschen Hochschulen ein Gros der Lehre. Die Bezahlung reicht kaum zum Leben. Eine Gruppe hochqualifizierter Arbeitnehmer wird dadurch marginalisiert. Die Politik ist gefragt. Oder der Tagesspiegel schrieb bereits 2010: Lehrbeauftragte, gut gelehrt, nichts verdient. Zitat: Lehrbeauftragte stemmen einen Großteil der Lehre an den deutschen Hochschulen, oft in prekären Jobs. Für die Unis haben Lehrbeauftragte klare Vorteile. Sie sind flexibler im Kursangebot. Zitat Ende. Auch die Süddeutsche Zeitung erwähnte 2010 bereits am 17. Mai die Lehrbeauftragten mit der Überschrift Wissenschaft zum Nulltarif. Sie arbeiten für 0 bis 400 Euro pro Semester, ohne Vertrag, ohne Sozialversicherung, ohne Lohnzettel. Jetzt wehren sich die Lehrbeauftragten der Münchner Hochschulen. Oder Zeit Campus schreibt: 100.000 Lehrbeauftragte, 50.000 Professoren. Ein Beitrag vom 18. August 2016. Und da heißt es: Die Lehrbeauftragten an deutschen Hochschulen sind miserabel bezahlt und noch nicht einmal sozialversichert. Wann ändert sich das endlich? Sie halten Vorlesungen und unterrichten Seminare, sie korrigieren Klausuren, benoten Hausarbeiten und halten Sprechstunden ab. Die die Lehrbeauftragten. Seit 2005 hat sich ihre Zahl laut Statistischem Bundesamt auf beinahe 100.000 verdoppelt. Zum Vergleich, Professoren gibt es hierzulande etwa 50.000. Was unterscheidet den Lehrbeauftragten von anderen akademischen Mitarbeitern und Professoren? Der Lehrbeauftragte hat im Unterschied zu Professoren oder akademischen Räten kein Beamtenverhältnis und im Unterschied zu wissenschaftlichen Angestellten bzw. künstlerischen Angestellten kein Angestelltenverhältnis mit der Hochschule. Er ist selbstständig und freier Mitarbeiter der Hochschule. Die freie Mitarbeiterschaft kann als öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis zum Hochschulträger gestaltet werden. Je nach Einigung und der Maßgabe regelungstechnischer Vorschriften kann ein Lehrbeauftragter nach einer mehrjährigen Tätigkeit zum Honorarprofessor ernannt werden. In der Praxis dekorieren sich jedoch die Universitäten mit Personen aus der Politik und Wirtschaft, um den Ruf des Lehrkörpers aufzuwerten. Die Anforderungen an Lehrbeauftragte können je nach Land variieren, ein abgeschlossenes Hochschulstudium ist aber regelmäßig Pflicht. Der ursprüngliche Zweck von Lehrbeauftragten war es, Dozenten aus der beruflichen Praxis zu gewinnen, um das Lehrangebot der hauptberuflich Lehrenden der Hochschulen sinnvoll zu ergänzen. Lehrbeauftragte erhielten die Chance, sich zu profilieren. Es ist aber seit langem üblich geworden, dass Hochschulinstitute einen Stamm an bewährten Lehrbeauftragten haben. Der Lehrbetrieb an Hochschulen könnte ohne die Lehrangebote ihrer Lehrbeauftragten oft nicht garantiert werden. In Thüringen hoffen die Lehrbeauftragten darauf, dass die Novelle zum Thüringer Hochschulgesetz Verbesserungen bringen kann. Welche Forderungen dazu aufgestellt werden, das erfahren Sie im nächsten Beitrag. Ja, und wir machen erstmal Musik und danach geht es um die Situation hier in Thüringen, wie die Lehrkräfte hier behandelt werden, die Lehrbeauftragten, und was die GEW dafür tut.
Thank you.
Bildung in Thüringen in Erfurt zu hören auf 96,2 MHz auf Radio Frei.
Ich spreche jetzt mit Ursula Renzihausen, Referat Hochschule und Forschung der GEW, Lehrkraft für besondere Aufgaben. Frau Renzihausen, die Lehrbeauftragten stehen ja in einem besonderen öffentlichen rechtlichen Arbeitsverhältnis der eigenen Art, was von der GEW teilweise auch kritisiert wird. Denn diese Lehrbeauftragten zählen quasi, wie eine Zeitung schrieb, zum akademischen Prekariat. Können Sie kurz die Situation dieser Lehrbeauftragten umschreiben?
Lehrbeauftragte stehen, wie gesagt, in einem Verhältnis eigener Art zum Land, wenn sie von dem beschäftigt werden. Und das bedeutet, dass sie eigentlich völlig rechtlos sind. Das heißt, sie sind scheinselbstständig in vielen Fällen. Und werden pro Stunde bezahlt, haben also keine feste Anstellung. Und im Durchschnitt sind das 24 Euro pro Unterrichtsstunde in Thüringen. Und das ist natürlich unterhalb des Mindestlohns, wenn Sie berechnen, dass Sie ja Vorbereitung und Nachbereitung brauchen. Und Sie müssen immer mindestens 2 Stunden Vorbereitung, Nachbereitung pro Unterrichtsstunde rechnen. Wenn das denn ausreicht, bei vielen Veranstaltungen reicht auch das nicht aus.
Frau Renzihausen, nun ist ja diese Situation des Lehrbeauftragten eigentlich so entstanden, dass man Leute aus der Wirtschaft, aus der Praxis in die Schulen, in die Hochschulen hineingeholt haben wollte, die dort das Angebot ergänzen. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Firmenchef, bei dem steht drin, Lehrbeauftragter an der Universität mit diesem und jenem Auftrag. Das ist ja für den eigentlich so angedacht, eine zusätzliche Einnahme gewesen.
Ja, also so war es nun, so sind Lehraufträge ursprünglich gedacht. Das ist auch eigentlich gar nicht das Problem. Wenn denn Lehraufträge im Sinne ihres Erfinders eingesetzt würden, wäre das kein Problem, weil es dann in der Tat so ist, dass das eben Leute sind, die aus der Wirtschaft oder aus, was weiß ich, Schulen kommen und ohnehin in Lohn und Brot stehen und dann aus der Praxiserfahrung in die Universitäten und in die Seminare zusätzliche Kenntnisse einbringen. Leider läuft das Ganze aber nicht so, weil an vielen Stellen, zum Beispiel ganz besonders beim Fremdsprachenerwerb, das so geregelt ist, dass die Leute gar keinen anderen Job haben und auch nicht abgeordnet sind, sondern schlicht davon leben, dass sie Studierenden notwendige Kenntnisse beibringen. Also insgesamt von diesem Gehalt, also von diesem Nichtgehalt leben von 24 Euro pro Stunde.
Und das ist natürlich, kommt fast an die Armutsgrenze ran.
Das ist auch so, ja. Das kann man einfach so zusammenfassen, dass mit dem Prekariat, das stimmt.
Nun hat die GEW jetzt Hoffnung, dass die geplante Novelle des Hochschulgesetzes für diese Lehrbeauftragten etwas ändern kann. Mit welchen Forderungen geht denn die GEW in diese Gespräche vielleicht für dieses Hochschulgesetz hinein?
Man kann grundsätzlich davon ausgehen, dass in sehr, sehr vielen Fällen Lehrbeauftragte genau dasselbe machen, also in der Mehrheit der Fälle Lehrbeauftragte genau dasselbe tun, wie das Personal mitstelle auch. Also muss man die Entlohnung, wenn es denn überhaupt bei den Lehrbeauftragten bleibt, anpassen an das, was die normalen, was das normale Personal auch verdient und nicht mit 24 Euro abspeisen. Also bislang läuft das so, dass das Ministerium quasi per Erlass sagt, das darf sich zwischen so und so viel Geld bewegen und die Hochschulen dürfen das dann nochmal selber, auch jede Hochschule einzeln nochmal festlegen, wer nun wie viel bekommt. Und dadurch kommt das ja zustande. Und es wäre eben wichtig, dass die Lehrbeauftragten oder diese Aufgaben, die die erfüllen, die stehen ja sonst auch unter, werden ja sonst per Tarif abgerechnet. Und das müsste dann sich eben einfach jährlich automatisch anpassen, auch auf dem gleichen Niveau sein. Das heißt, man müsste die Tätigkeit bewerten und dann sagen, so und so viel gibt's dafür.
Dann habe ich gelesen, dass diese Lehrbeauftragten auch keinerlei Arbeitsmittel zur Verfügung bekommen, sondern alles, was sie für Unterricht oder für die Lehrveranstaltung benötigen, selbst mitbringen müssen.
Naja, das hängt immer an den Topfgesetzen, an denen die Bürokratie dann immer hängt. Also Lehrbeauftragte werden im Regelfall ja nicht aus Personalmitteln, sondern aus Sachmitteln bezahlt. Und es ist dann eben einfach nicht vorgesehen, dass auch für die Rechner oder Notebooks oder sowas gekauft werden müssen. Das bedeutet jetzt nicht, dass die nicht auch mal einen Stift haben dürfen, aber es ist so, dass die eben letztlich ihre Rechentechnik und so weiter selbst stellen müssen.
Das ist irgendwo ein haltloser Zustand, finde ich.
Ist ein haltloser Zustand, weil das eben wirklich nicht viel Geld ist. Wohlgemerkt, die 24 Euro sind ja brutto. Das heißt, man muss davon auch noch Rentenversicherung, Krankenversicherung und alles andere bestreiten und Fahrtkosten, falls man in der gleichen Stadt wohnt. Nicht? Also wenn ich in Erfurt wohne und in Erfurt unterrichte als Lehrbeauftragter, kriege ich natürlich keine Fahrtkosten. Komme ich aus Jena angereist, kriege ich das bezahlt, aber es sind ja auch Kosten.
Wie sieht denn diese zeitliche Beschäftigung aus? Sind das Langzeitverträge, die Lehrbeauftragten haben, oder sind das nur Kurzzeitaufträge?
Ja, Lehraufträge werden also zumindest an der Uni Erfurt nur für ein Semester vergeben. Und das darf auch eine bestimmte Unterrichtsstundensumme nicht übersteigen, weil man sonst wohl Angst hat, dass die sich reinklagen könnten. Und dann ist das eben so. Die müssen ja eingearbeitet sein. Eine Universität funktioniert nicht, wenn nicht auch ein bisschen Erfahrung dabei ist, dass Lehrbeauftragte sehr oft Semester um Semester wieder beschäftigt werden. Und die sammeln sich dann ihre Stunden auch an verschiedenen Hochschulen zusammen, weil sie nämlich zum Beispiel, also weil sie nicht mehr als die Hälfte als eine festangestellte Person unterrichten dürfen.
Das ist ja fast wie ein Zeitvertrag, ne?
Das ist schlimmer als ein Zeitvertrag, denn bei einem Zeitvertrag sind sie ja zumindest sozialversichert.
Mhm.
Nicht? Also da wird wenigstens was in die Rentenkasse einbetragt. Das ist mehr so wie wenn die Wirtschaft Werkverträge ausnutzt. Das ist Scheinselbstständigkeit letztlich und die Leute sind sehr, sehr schlecht gestellt.
Dann sind diese beschäftigt, dann sind die auch keinerlei Personalvertretung untergeordnet oder zugeordnet.
Nee, auch das, also das ist bundesweit so mit einer Ausnahme in Nordrhein-Westfalen, darf der Personalrat diese Leute vertreten, aber nur dann, wenn sie 4 Stunden pro Woche mindestens unterrichten, wobei der Pferdefuß dabei ist, dass eine Lehrveranstaltung meistens an der Universität nur 2-stündig ist. Das heißt, es aber viele auch gibt, die dann jedes Semester oder was weiß ich, jedes zweite Semester 2-stündige Seminare geben und die dann auch wieder rausfielen. Aber eines der wichtigsten Forderungen ist sicher auch, dass die mit durch den Personalrat vertreten sind.
Frau Renzihausen, lassen Sie uns mal jetzt die Situation an der Uni genau beleuchten. Wie viele Lehrbeauftragte gibt es denn da?
Also wie viel es im Moment, das muss ich mal eben, also wie viel es jetzt genau gibt, weiß ich nicht, aber sie decken 33% des Lehrvolumens ab.
Das ist eine ganze Menge. Das ist ein Drittel aller Lehrveranstaltungen werden von diesen Lehrbeauftragten zu diesen Bedingungen, also niedrige Löhne und keine Festanstellung, abgesichert.
Genau so ist es. Jedenfalls war das im Winter, die Zahlen gelten für das Wintersemester 2015-16. Dafür haben wir sie.
Was kann die GEW denn jetzt tun, um die Situation dieser Lehrbeauftragten zu verbessern?
Naja, eben die Forderung stellen, dass das in dieses Hochschulgesetz reinkommt, in das neue Hochschulgesetz reinkommt, dass die Lehrbeauftragten in den universitären Selbstverwaltungen vertreten sind, dass sie durch den Personalrat vertreten werden, dass die Anpassung, also dass das Salär, das die Lehrbeauftragten bekommen, angepasst ist an das normale Tarifrecht und auch entsprechend jährlich aufgestockt wird, dass es auch Transparenz jedes Jahr darüber gibt, wie viel Prozent des Lehrvolumens von Lehrbeauftragten unterrichtet worden sind, damit dieser Missbrauch aufhört. Ja, ich glaube, das wäre es.
Frau Renzihausen, vielen Dank erstmal für diese Informationen. Ich hoffe, dass wir in einer der nächsten Sendungen hier Ergebnisse ankündigen können, dass für die Lehrbeauftragten die Situation sich etwas geändert hat. Und ich drücke Ihnen die Daumen dazu, wenn Sie sich für diese Kolleginnen und Kollegen einsetzen.
Dankeschön.
Wir machen jetzt weiter mit einem Gespräch mit Thomas Hoffmann, stellvertretender Landesvorsitzender der GEW Thüringen. Das neue Studienjahr hat begonnen und ich spreche jetzt mit Thomas Hoffmann, stellvertretender Landesvorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fachhochschule Nordhausen. Hallo Thomas.
Ja, hallo Richard.
Das neue Studienjahr hat begonnen. Was kennzeichnet die Ausgangspositionen in diesem Jahr in Bezug auf Studienanfängerzahlen, Situation der Lehrkräfte und Finanzierung?
Ist an sich ein recht guter Start ins Studienjahr, muss man sehen. Es ist im letzten Jahr die Rahmenvereinbarung 4 in Kraft getreten. Das ist die Vereinbarung, die mit der das Land den Hochschulen die Finanzierung für die nächsten 4 Jahre sichert und auch ein jährlicher Mittelzuwachs von durchschnittlich 4% vorgesehen ist. Das entspricht den Empfehlungen des Wissenschaftsrates. Das ist eine gute Sache. Natürlich steigen auch die Ausgaben, aber auch in unserem Sinne positiv. Beispielsweise die Lehrkräfte für besondere Aufgaben an den Fachhochschulen waren jahrelang sehr niedrig eingruppiert, also niedriger als Lehrer an allgemeinbildenden Schulen. Jetzt sind sie auch korrekt eingruppiert, ebenso wie wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das kostet ein bisschen Geld, aber dazu ist die Finanzierung jetzt auch da.
Ist diese Finanzierung jetzt ausreichend oder müssen hochbezahlte Wissenschaftler nach wie vor Drittmittel einfahren?
Ausreichend ist die Finanzierung längst nicht. Der Drittmittelanteil an den Hochschulen beträgt fast die Hälfte. Das heißt, Mittel, die von außen eingeworben werden müssen, insbesondere um Forschung zu finanzieren. Ich gehe davon aus, dass ohne die Drittmittel Forschung gar nicht möglich, also gut wie nicht möglich wäre an den Hochschulen. Und es gibt selbst Drittmittel inzwischen für die Lehre, um die Lehre abzusichern. Wenn es da nicht Mittel vom Bund zusätzlich gäbe, dann sähe es da auch sehr schlecht aus.
Habt ihr einen Überblick, wie sich die Studierendenzahlen entwickelt haben in Thüringen?
Wir haben jetzt noch nicht die Zahlen, die genauen, weil der Statistikstichtag ist der 31. Oktober. Aber erste Umfragen unter den Hochschulen ergeben einen leichten Rückgang der Studierendenzahlen, aber nur einen leichten. Für uns als Beschäftigte der Hochschulen bedeutet das aber auch, dass wir aufatmen können, denn jahrelang sind wir unter Überlast gefahren.
In den vergangenen Jahren ist oft auch über Ziel- und Leistungsvereinbarungen diskutiert worden. Einige sind bereits abgeschlossen, in denen Verpflichtungen und möglicherweise auch Sanktionen festgelegt sind. Welche Erfahrungen gibt es denn bisher mit diesen Ziel- und Leistungsvereinbarungen?
Ja, das ist so ein Knackpunkt. Also da bin ich insgesamt eher unglücklich, dass überhaupt solche Ziel- und Leistungsvereinbarungen abgeschlossen werden, die insbesondere nur Sanktionen erhalten. Also die Hochschulen bekommen Geld zugewiesen und haben sich verpflichtet, bestimmte Ziele zu erfüllen. Wenn sie die Ziele nicht erfüllen, dann wird ihnen Geld abgezogen. Also ist eine Bestrafung für Ergebnisse, für die Hochschulen zum Teil selber gar nichts können. Also es ist ein bisschen unglücklich. Ich denke, das ist so ein bisschen so ein Modetrend in der öffentlichen Verwaltung, dass man heutzutage gerne Ziel- und Leistungsvereinbarungen macht.
Um die Probleme an Hochschulen auch transparent zu machen oder zu diskutieren, gibt es einen Hochschuldialog. Was muss man sich darunter vorstellen? Wer führt diesen Dialog? Wer ist da eingebunden?
Ja, dieser Hochschuldialog, der ist im Sommersemester durchgeführt worden, zwischen April und Juni, an allen 7 Hochschulstandorten. Das hat das Ministerium durchgeführt und da konnte an sich jedes Mitglied der Hochschule und auch andere interessierte Bürger und Bürgerinnen sich anmelden und dazukommen und insbesondere Fragen der Demokratie an der Hochschule, Fragen der Studienbedingungen und auch Fragen der guten Arbeit an Hochschulen diskutieren. Es war ein öffentlicher Dialog, der geführt worden ist, der auch aufgezeichnet worden ist und dokumentiert. Man kann sogar die Ergebnisse abrufen auf der Website des Ministeriums. So, das war der erste Schritt zu diesem Hochschuldialog. Da haben wir natürlich auch heftig mitdiskutiert und jetzt hoffen wir natürlich, dass alles das, was wir gefordert und gesagt haben, auch umgesetzt wird. Werden wir sehen. Offenbar soll es nächste oder übernächste Woche eine Zusammenfassung geben, wo das Ministerium in 19 Punkten die Schlussfolgerungen aus diesem Hochschuldialog ziehen wird, damit es dann eingehen kann in die Novelle des Hochschulgesetzes.
Es soll ein neues Hochschulgesetz geben, zumindest eine Novellierung ist vorgesehen. Mit welchen Forderungen geht ihr denn da rein?
Tja, es soll ein neues geben, Novellierung ist vorgesehen. Es steht so im Koalitionsvertrag und da denke ich, fühlt sich das Ministerium verpflichtet, was zu machen. Ob es das Ministerium wirklich machen möchte, weiß ich noch nicht. Da müssen wir sehen, was daraus kommt. Also unsere Forderungen sind also in erster Linie zu zwei Punkten, was ganz wichtig ist. Einmal die Stärkung demokratischer Strukturen. Die letzten Novellen der letzten 10 Jahre haben dazu geführt, dass Mitbestimmung und demokratische Strukturen an den Thüringer Hochschulen extrem abgebaut worden sind, insbesondere die Novelle von 2006. Das ist also der eine Punkt. Und der andere Punkt, der für uns ganz wichtig ist, gute Arbeit in der Wissenschaft. Wir haben ja vorhin schon über Drittmittelquote gesprochen. Ganz viele Kollegen, Kolleginnen an Hochschulen sind nur befristet beschäftigt oder in Zwangsteilzeit. An den Universitäten über die Hälfte, an den Fachhochschulen aber auch 30-40%. Und wir wollen ganz klare Regelungen zu guter Arbeit, damit das unbefristete Vollzeitarbeitsverhältnis auch an Hochschulen wieder zum Regelarbeitsverhältnis wird.
Also die Lehrkräfte für besondere Aufgaben sind in die E13 eingruppiert. Das ist also für die jetzt erstmal ein Stand erreicht, mit dem sie zufrieden sind.
Ja, da ist die Zufriedenheit recht groß und glaube auch die Zufriedenheit mit uns als GEW, weil wir das maßgeblich erreicht haben. Also seit Jahren, mindestens 10 Jahren haben wir dafür gekämpft und jetzt haben wir auch mal ein Ergebnis erreicht. Leider nicht tarifvertraglich, sondern auf Verordnungswege. Aber unsere Forderung ist dann weitgehend genug getan und die Kolleginnen und Kollegen sind da auch zufrieden mit.
Nun mal zur Situation der Lehrbeauftragten. Da gibt es also, gab es jetzt verschiedene Pressemitteilungen. Also die FAZ titelte Hungerlöhne an Hochschulen und auch andere Zeitungen sind auf diesen Zug aufgesprungen. Du hast selbst vor 2 Jahren einen entsprechenden Artikel in der TZ geschrieben. Tut sich für diese Lehrbeauftragten etwas an ihrer Situation, an der Bezahlung oder an ihrem Status?
Da tut sich leider so gut wie gar nichts. Die Lehrbeauftragten, die bekommen geringes Honorar für die Lehrveranstaltungsstunde, die sie leisten. Und wenn man das hochrechnet, selbst eine Lehrkraft, die voll arbeiten würde, würde nicht über den gesetzlichen, Herr Lehrbeauftragter, der voll arbeiten würde, nicht über den gesetzlichen Mindestlohn hinauskommen und wäre in der Regel auch noch Hartz IV Aufstocker, wenn man familiäre Verpflichtungen oder ähnliches hat. Da hat sich leider so gut wie nichts getan. Wir fordern deswegen die Vergütung von Lehrbeauftragten zu überdenken. Lehrbeauftragte dürfen nicht billiger sein als festangestelltes Personal. Das würde aber bedeuten, dass sie deutlich mehr bekommen müssten als die im Moment durchschnittlich 24 Euro pro Unterrichtsstunde. Es hat sich ein bisschen getan innerhalb des letzten Jahres, weil es in manchen Fächern einen Mangel an Lehrbeauftragten gibt, insbesondere im Bereich Deutsch als Fremdsprache, ist in diesem Bereich die Vergütung angehoben worden.
Da ist also auch nicht irgendwie was in Sicht, was denen die Situation verbessert.
Die Forderung der GEW an eine Novelle des Hochschulgesetzes würde die Situation entschieden verbessern, weil wir fordern, dass Lehrbeauftragte nur zur Ergänzung des Lehrangebotes oder zur Herstellung eines besonderen Praxisbezuges eingesetzt werden dürfen. Weiterhin fordern wir, dass die Vergütung von Lehraufträgen angepasst ist an die tariflichen oder beamtenrechtlichen Bestimmungen für die Besoldung oder die Vergütung. Und wir fordern auch, dass Lehrbeauftragte künftig wie an Hochschulen unabhängig Beschäftigte angesehen werden und vom Personalrat vertreten werden, dass der auch was tun kann, um die Rechte der Lehrbeauftragten zu sichern.
Da bleibt also abzuwarten, was die Landesregierung aus diesen Forderungen macht. Ihr seid aber da dran in Verhandlungen und Gesprächen, um das auch immer wieder auf die Tagesordnung zu setzen.
Ja, auf verschiedenen Ebenen. Ist klar, dass wir in Verhandlungen sind mit der Landesregierung, da insbesondere dem Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und digitale Gesellschaft, aber auch mit den Regierungsfraktionen. Weil manchmal braucht die Landesregierung ein bisschen Druck aus den Fraktionen.
Das ist richtig und nicht nur von dort, sondern auch von den Gewerkschaften. Thomas, vielen Dank für diese Informationen. Alles Gute und viel Erfolg für die Arbeit.
Ja, vielen Dank dann. Tschüss.
Tschüss. Das Gespräch habe ich vorher aufgezeichnet und deshalb die Qualität auch ein bisschen über das Telefon nicht ganz so gut. Das war Bildung in Thüringen für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören. Wir hören uns dann wieder am ersten Donnerstag im Monat November. Bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss, sagt Richard Schäfer.